Vergangene Woche habe ich über das Ende der Bergpredigt gepredigt. Wir haben uns gefragt, wie kann unser Leben gelingen? Was muss ich tun, damit mein Leben gut wird? Wie kann mein Lebenshaus auf gutem Grund gebaut werden? Man entdeckt, dass Jesus Christus ein sicheres Fundament ist. Und dass das Leben gelingt, wenn wir auf ihn bauen, an ihn glauben, auf ihn hören und das tun, was er sagt. Ganz einfach eigentlich. Heute wollen wir uns den Anfang der Bergpredigt angucken. Wir machen es also in einer verkehrten Reihenfolge. Heute geht es um die Frage des Glücks. Und ich dachte mir, ich frage uns einfach am Anfang mal, bist du glücklich? Bist du glücklich? Eine ganz persönliche Frage, aber ich glaube eine ganz zentrale Frage. Hauptsache, du bist glücklich. Das ist ein Satz, den man ganz häufig hört, wenn man vor einer Entscheidung steht. Hauptsache, du bist glücklich. Viele Menschen nehmen diesen Satz als Maßstab für ihre Entscheidung und manchmal werden kluge, aber auch ganz oft dumme Entscheidungen getroffen, weil die Frage, was führt mich ins Glück, auch in die Irre führen kann. Glücklich sein möchte ja irgendwie jeder. Und wenn man unglücklich ist, dann möchte man etwas dagegen tun. Ich meine, das Leben auf dieser Erde ist ja kurz. Je älter man wird, desto mehr merkt man, dass das Leben kurz ist. Und wenn es schon so kurz ist, dann muss es doch wenigstens glücklich sein. Und oft hört man auch von Hinterbliebenen, von Verstorbenen diesen Satz, ja, er hatte ein glückliches Leben. So als Zusammenfassung, ja, er hatte ein glückliches Leben oder sie hatte ein glückliches Leben. Die Sehnsucht nach Glück scheint so ein wesentlicher Teil unseres Lebens zu sein. Ich glaube, jeder von uns sehnt sich nach Glück, aber mit dem Glück ist es gar nicht so einfach. Schon alleine, wenn man sich fragt, was ist eigentlich Glück, was ist für mich Glück, das ist gar nicht so leicht zu definieren. Glück kann zum Beispiel der glückliche Zufall sein. Ich gewinne im Lotto. Ich gebe zu, auch ich bin schon mal der Versuchung erlegen, dann, wenn dann der Euro-Jackpot bei 90 Millionen Euro lag, zu sagen, okay, ich setze jetzt auch mal mein Glück auf, das Glück. Ich muss sagen, ich bin jemand, der tatsächlich nicht viel Glück beim Spielen hat. Ich bin immer einer derjenigen, die verlieren. Aber es gibt ja so die Glückspilze, die Gustav Ganz unter uns, die haben irgendwie immer Glück. Es gibt die Glückspilze und die Pechvögel. Aber wir merken schon, dieses Glück, darauf sein Leben zu bauen, macht nicht wirklich Sinn, weil das hat man überhaupt gar nicht unter Kontrolle. Es gibt auch das sogenannte Glücksgefühl. Glücksgefühle, ist das das, was unser Glück ausmacht? Glücksgefühle kann man sicher machen. Man hat zum Beispiel herausgefunden, dass Schokoladeessen glücklich macht. Das ist natürlich gefährlich, wenn man sein Glück aus dem Schokoladeessen holt. Aber auch so ein Glücksgefühl, wenn man sich damit beschäftigt, merkt man, dass auch ein Glücksgefühl als Begriff total unpräzise ist. Weil was ist denn das Glück, das ich fühle? Ist es das ekstatische Glück oder das entspannte Glück? Ist es der Spaß oder einfach der Genuss? Es gibt auch den Glücksmoment. Ich hoffe, wir haben alle Glücksmomente in unserem Leben. Und diese Glücksmomente können ja ganz unterschiedlich sein. Bei Kindern zum Beispiel ist es Weihnachten, dieser Moment, wo sie endlich die Geschenke auspacken dürfen, ist dann der Glücksmoment. Man kann sich diese Glücksmomente schaffen, auch das ist gefährlich. Unsere Wirtschaft baut in großen Teilen darauf auf, dass wir Glücksmomente wollen, denn auch sich etwas kaufen, wovon man lange geträumt hat oder wovon andere suggerieren, dass man davon geträumt hat, das macht einen irgendwie glücklich. Aber ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass sich etwas kaufen glücklicher macht, als es zu besitzen. Das heißt, auch dieses Glück ist nur von kurzer Dauer und deswegen kauft man sich immer wieder auch unnützes Zeug. Wenn man sich mit Glück beschäftigt, merkt man viel Glück, das man so hat, so die Glücksmomente, das Glücksgefühl, aber auch der glückliche Zufall, das ist vergängliches Glück. Glück stellt sich mal ein, aber geht dann auch wieder und dann kommt es wieder. Und wenn Glück nun etwas ist, das vergänglich ist, das immer mal wieder da ist oder immer auch wieder geht, ist natürlich die Frage, was ist denn dann ein glückliches Leben? Ist ein glückliches Leben ein Leben, in dem die Glücksmomente einfach über den Unglücksmomenten überwiegen? Klar, es gibt auch die Glücksfaktoren. Also Faktoren, von denen man sich verspricht, dass man durch diese Dinge auch beständiges, dauerhaftes Glück hat. Geld zum Beispiel ist für viele so ein Glücksfaktor. Wenn ich mir keine Sorgen mehr ums Geld machen muss, wenn ich einfach entspannt leben kann, nicht jeden Cent umdrehen muss, mich nicht fragen muss, wie bezahle ich die nächste Rechnung, dann bin ich doch glücklicher. Gesundheit ist ein Glücksfaktor. Wenn ich gesund bin, wenn ich körperlich fit bin, keine Einschränkung habe, dann bin ich doch glücklicher. Auch Familie kann ein Glücksfaktor sein oder Urlaub. Ich freue mich, dass ich in Urlaub gehe. Das macht mich glücklich. Aber mittlerweile weiß man, dass auch diese Glücksfaktoren nicht dauerhaft glücklich machen. Wir leben ja in einem Land, in dem viele dieser Glücksfaktoren einfach so gegeben sind, weil wir ein reiches Land sind. Aber es ist spannend, dass die Deutschen nicht bekannt sind dafür, dass sie so ein glückliches Volk sind. Was macht uns also glücklich? Wo finden wir Glück? Ich finde es sehr spannend, dass Jesus seine längste und bekannteste Predigt genau dieser Frage widmet. Offensichtlich kennt Jesus unsere Sehnsucht nach Glück und gleichzeitig scheint er sie ernst zu nehmen. Zu sagen, ja, wir Menschen, wir suchen nach Glück und es ist auch berechtigt, nach Glück zu suchen. Und Jesus sagt uns, ich zeige euch auch einen Weg, wie ihr Glück findet. Auf den ersten Blick aber ist das, was Jesus hier sagt, ziemlich ernüchternd. Jesus nennt die glücklich, die aus unserer Sicht unglücklich sind. So scheint es zumindest. Glücklich sind die geistlich Armen, glücklich sind die Trauernden, glücklich sind die, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt und geschmäht werden. Ich meine, solche Menschen, die das erleben, die sind doch nicht glücklich. Und wer wirklich in Trauer lebt, wer leidet, wer in Armut lebt und das dann hört, fühlt sich vielleicht sogar vor den Kopf gestoßen. Ich glaube, dass Jesus uns mit diesem Wort, mit den sogenannten Seligpreisungen, den Weg zeigt, wie wir wirkliches Glück finden und erlangen können. Jeder dieser sogenannten Seligpreisung beinhaltet eine Verheißung. Ja, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden und so weiter. Jede dieser Seligpreisung beinhaltet eine Verheißung. Und wenn man sich das anguckt, dann fällt auf, dass die erste und die letzte Seligpreisung dieselbe Verheißung beinhaltet. Zumindest dann, wenn man die letzten beiden Seligpreisungen zusammenfasst. Manche gehen von 9, ich persönlich gehe von 8 Seligpreisungen aus, weil die letzte Seligpreisung doppelt genannt wird. Da heißt es ja, glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Ja, das gehört zusammen. Und wenn man sich nun die erste und die achte Seligpreisung anguckt, merkt man, die Verheißung ist dasselbe, nämlich das Reich Gottes. Die Seligpreisungen sind umrahmt von derselben Verheißung, nämlich das Reich Gottes. Wenn man sich dann die anderen Verheißungen anguckt aus dem Licht der Verheißung, des Reiches Gottes, dann fällt auf, dass auch diese Verheißungen sich letztlich auf das Reich Gottes beziehen, und beschreiben, was das Reich Gottes mit sich bringt. Trost, satt sein, Gott schauen, sein Kind sein. Es geht also ums Reich Gottes. Das Erste, was Jesus uns zum Glück sagt, wirkliches, beständiges, ewiges Glück finden wir im Reich Gottes. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, wirkliches, beständiges, ewiges Glück finden wir nur im Reich Gottes. Jedes Glück, das dir diese Welt bieten kann, ist vergänglich. Ich sage nicht, dass es verkehrt ist, auch weltliches Glück zu erleben, denn Gott hat uns ja auch diese Welt geschenkt. Aber wenn du wirkliches, beständiges, ewiges Glück erleben möchtest, dann brauchst du das Reich Gottes. Wir sollten uns also fragen, was ist denn das Reich Gottes? Das Reich Gottes war das große Thema der Botschaft von Jesus Christus hier auf der Erde. In Matthäus 4 am Ende, also unmittelbar vor den Seligpreisungen, lesen wir Folgendes. Matthäus 4, Abvers 23. Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in den Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheit und Schmerzen geplagt waren und Besessene und Mondsüchtige und Lahme, und er heilte sie. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach aus Galiläa und aus dem Gebiet der 10 Städte und aus Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Was wir lesen ist, dass Jesus drei Dinge tut. Drei Dinge zeichnen das Wirken Jesu hier auf der Erde aus. Das Erste, was er tut, er lehrt über das Reich Gottes. Er erzählt und erklärt, was das Reich Gottes ist. Lies mal die Evangelien, du wirst merken, dass die meisten Gleichnisse, die meisten Reden von Jesus sich auf das Reich Gottes beziehen. Also er lehrt, was das Reich Gottes ist, dann erklärt Jesus, wie man dorthin kommt und dann zeigt er mit seinen Taten, wie sich das Reich Gottes auf uns als Menschen auswirkt, indem er Kranke heilt, indem er Dämonen austreibt, indem er Menschen satt macht. Hier heißt es, er verkündigt das Evangelium vom Reich Gottes. Also die gute Botschaft, die frohe Botschaft vom Reich Gottes. Das Evangelium, das Jesus verkündigt, ist das Evangelium vom Reich Gottes. Was ist also so gut am Reich Gottes, an diesem abstrakten Begriff Reich Gottes? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen, denn Jesus möchte, dass unser ganzes Trachten, unser ganzes Wünschen auf das Reich Gottes gerichtet ist. In der Bergpredigt sagt er kurz später nach den Seligpreisungen, trachtet vor allem nach dem Reich Gottes. Das Reich Gottes soll von uns Menschen, von uns Christen Lebensziel, Lebensaufgabe und Lebenstraum sein. Und das Reich Gottes ist viel mehr als ein Ort. Das Reich Gottes ist auch irgendwie ein Zustand. Das Reich Gottes ist da, wo Gott die Herrschaft hat. Basileia Tutiou kann Königreich, aber auch Königsherrschaft Gottes bedeuten. Das heißt, das Reich Gottes ist da, wo das Böse, der Tod, die Gegner Gottes keinen Einfluss und keine Macht mehr haben. Wo alles Schlechte, jede Ungerechtigkeit und jede Dunkelheit überwunden ist. Wo die Trennung von Gott aufgehoben ist. Ich habe am Mittwoch im Bibelkurs schon gesagt, das Reich Gottes ist dort, wo der Shalom Gottes herrscht, der Friede Gottes. Und der Shalom Gottes ist weit mehr als politischer Friede oder dieses Ich habe Frieden im Herzen. Shalom Gottes bedeutet, es geht einem in jeder Hinsicht gut. Ich bin gesund, ich bin satt, ich bin zufrieden, ich bin geheilt. Ich bin glücklich. Am Ende der Bibel, da ist beschrieben, wie das Reich Gottes am Ende der Tage aussehen wird, was es für uns bedeutet. Offenbarung 21, die Verse 1 bis 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss, sagt der auf dem Thron sitzt, sagt Jesus Christus selbst. Hey, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann solltest du darauf hoffen, dass diese Verheißung eines Tages eintritt, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird und dass Gott sein Zelt aufbauen wird, dass er unter uns wohnen werden und wir sein Volk sein werden, in einer ewigen Gemeinschaft mit ihm leben werden, wo alles Schlechte, alles Böse, jeder Schmerz, jede Traurigkeit, jede Depression vergangen ist. Das ist das Reich Gottes. Es ist etwas, was in der Zukunft sich im vollen Maße zeigen wird. In dem Moment, wo Jesus Christus wiederkommt auf diese Erde und sein ewiges Friedensreich aufrichtet. Aber spannend ist, dass Jesus einmal sagt, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Also das Reich Gottes ist nicht nur etwas, auf das wir warten sollen, sondern schon jetzt wirkt sich das Reich Gottes in dieser Welt aus und breitet sich aus. Es ist schon gegenwärtig. Das Reich Gottes ist also der Ort oder der Zustand, an dem wir wirklich glücklich sein werden. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin? Wie finden wir dieses Glück? Matthäus 4, Vers 17, da heißt es, von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. So einfach eigentlich. Wenn du ins Reich Gottes kommen willst, dann tue Buße. Dann kehr um. Kehrt um, ändert eure Gesinnung, ändert euer Verhalten und richtet euch auf Gott aus. Es ist so einfach. Wer ins Reich Gottes möchte, der sollte auf Jesus hören. Und dann kommt wenig später die Bergpredigt und erklärt er, wie man glücklich wird, wie man das Glück des Reiches Gottes ernten wird. Und ich glaube, dass hinter diesen Seligpreisungen ein geistlicher Weg beschrieben wird, wie wir wirklich das Reich Gottes erlangen, also wie wirklich Buße passieren kann. Und es beginnt damit, dass es heißt, selig sind die geistlich Armen. Oder wie Thorsten vorgelesen hat, glücklich sind die, die vor Gott arm sind, so hieß es, glaube ich. Ich glaube, dass das der erste, aber auch der schwierigste Schritt der Buße ist. Selig ist der, der sich vor Gott eingesteht, dass er nichts zu bringen hat. Gott, ich bin arm vor dir. Ich habe dir nichts zu bringen, das mich vor dir besser macht. Ich habe dir nichts zu bringen, durch das du größer wirst. Ich habe dir eigentlich nichts zu bringen, was dich ehrt, sondern ich stehe vor dir als ein Sünder, der komplett von dir abhängig ist. Darum geht es. Und dieser Schritt ist deswegen der schwierigste, weil wir Menschen Stolz in uns haben und uns das nicht eingestehen wollen, diese Bankrotterklärung vor Gott. Der moderne Glücksweg, der sagt uns ja, steh zu dir selbst, mach, was dich glücklich macht, finde das Gute in dir. Ja, so manche psychologische Beratung, die zielt genau dahin, tu doch einfach mal das, was dich glücklich macht. Achte nicht immer nur auf die anderen, tu das, was dich glücklich macht, dann wirst du glücklich. Und Jesus sagt dir das genaue Gegenteil. Er sagt, gestehe dir endlich ein, dass du ohne Jesus verloren bist. Dann wirst du das Reich Gottes erlangen, dann wirst du glücklich sein. Es gibt beim Evangelium eine gefährliche Verkürzung. Und die ist gerade so in der westlichen Welt, wo die Kirche schrumpft und die Gesinnung sich verändert hat, hat sie sich eingeschlichen. Und das ist die Verkürzung, dass man Glaube ohne Buße predigt. Glaub an Jesus, vertrau ihm, er meint es gut mit dir, er wird dich segnen, er liebt dich. Also glaub an ihn und du wirst gerettet sein. Aber Jesus sagte, tue Buße. Und echte Buße beginnt damit, dass du erkennst, dass du geistlich arm bist, dass du aus dir heraus nichts bringen kannst. Warum bringt dich das ins Reich Gottes? weil du dann erkennst und verstanden hast, dass du auf Jesus Christus angewiesen bist. Denn letztlich bringt dich nichts anderes ins Reich Gottes als Jesus Christus selbst. Die Gnade Jesu, die bereit war, alles für dich zu tun, das zu tun, wozu du nicht imstande bist. Und dann heißt es, glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Man könnte ja auf die Idee kommen und sagen, ja stimmt so, und ich weiß, es ist schon längst, ich bin kein besonders guter Mensch, aber was soll's, so bin ich halt. Eigentlich geht es mir damit ganz gut, aber Jesus, wenn es nicht anders geht, wenn ich nur so ins Reich Gottes komme, ja, hier, ich bekenne, ich bin Sünder. Ich glaube an dich und ich hoffe, dass ich jetzt nicht mehr so viel machen muss, denn eigentlich gefällt mir mein Leben, das ich habe und das ich bisher hatte, besonders gut. Aber Jesus sagt dir, glückselig sind die Trauernden. Echte Umkehr zeigt sich daran, dass du über deine eigene Schuld trauerst. Das ist Buße. Buße geht mit Reue einher. Du bereust zutiefst, dass du ein Sünder bist. Also dieses, es tut mir wirklich leid, dass ich es nicht schaffe, ein besserer Mensch zu sein. Und das ist kein schönes Gefühl. Ich weiß nicht, ob du Schuldgefühl kennst, dieses Gefühl, ich werde mir meiner Schuld bewusst. Aber ohne dieses Gefühl, ja, ich habe Schuld in mir, ist ja auch Buße nicht möglich. Wenn du dieses Gefühl nicht kennst, weiß ich nicht, ob du Umkehr schon erlebt hast. Der Heilige Geist wird dich auf deine Schuld hinweisen. Und es schmerzt, wenn man merkt, ja, ich bin an Menschen und an Gott schuldig geworden. Es macht einen Unterschied, ob du um Vergebung bittest, weil du musst, oder ob du wirklich trauerst über deine Schuld. Aber das Schöne ist, Jesus sagt, wer trauert, der wird getröstet werden. Wenn du wirklich frei werden willst von deiner Schuld und auch diesem belastenden Gefühl der Schuld, dann brauchst du Jesus, der dich frei macht von deiner Schuld. Jesus Christus schenkt dir einen kompletten Neuanfang und das macht dich glücklich. Das ist der erste Schritt der Buße. Umkehr, dieses Erkennen, ja, ich habe falsch gehandelt und ich leide darunter und deswegen gehe ich zu Jesus. Aber Buße hört hier nicht auf. Echte Buße führt in eine Veränderung. Wenn du wirklich über deine Schuld leidest und trauerst, dann wirst du ja nicht denselben Weg weitergehen, sondern du wirst danach streben, in einer anderen Weise zu leben. In Römer 12, Vers 2 heißt es, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes. Richtig. Lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Sinnes. Diese Veränderung passiert von innen nach außen. Das Ziel Jesu mit dir ist, dass er dich verändert, indem er dich ihm immer ähnlicher macht. Das glaube ich, lesen wir auch in den Seligpreisungen, denn es geht dann weiter mit glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Jesus hat mir über sich gesagt, dass er demütig, sanftmütig und von Herzen demütig ist. Eine der wesentlichen Eigenschaften Jesu ist, die er über sich selber aussagt, ich bin sanftmütig, also liebevoll, ohne Bitterkeit, nicht um jeden Preis stark, sondern wohlwollend, selbstlos dem Nächsten gegenüber, nicht aufbrausend, nicht unbeherrscht, nicht gewalttätig. Sie werden das Land erben. Wisst ihr, dass wir als Kinder Gottes eines Tages mit ihm regieren werden? Aber Jesus wird in seinem Reich keine Regierer einsetzen, die nicht seinem Wesen entsprechen, die unbeherrscht, mit starker Hand, autoritär, aufbrausend, machtsüchtig regieren, sondern die, die es sanftmütig tun. Dann heißt es, glückselig sind die, nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Glückselig sind also diejenigen, die sich danach sehnen, dass in ihrem Leben das passiert, was in Gottes Augen richtig ist. Sind diejenigen, die sich danach sehen, dass sich im eigenen Leben die Gerechtigkeit Gottes durchsetzt. Das bedeutet, dass man lernt, den Willen und die Gebote Gottes zu lieben und dann zu tun. Das bedeutet, dass man sich wünscht, dass Jesus nicht nur durch sein Blut uns vor Gott gerecht gemacht hat, sondern dass wir dann auch lernen, in dieser Gerechtigkeit zu leben und danach zu handeln. Wichtig ist, hier steht ja nicht, selig ist, wer gerecht ist. Ja, das ist manchmal so die falsche Interpretation, dass wir jetzt denken, jetzt glauben wir an Jesus und jetzt müssen wir uns gegenseitig treiben, dass wir jetzt auch wirklich heilig leben. Und dann ist Gemeinde nicht mehr der Ort, wo man Gott begegnet und unter seiner Gnade lebt und sich von ihm verändern lässt, sondern wo man sich gegenseitig unter Druck setzt, unter geistlichem Druck und sagt, du lebst da noch gar nicht so, wie du sollst. Glückselig sind die, nach Gerechtigkeit hungern, die sich danach sehnen, dass das passiert, was Jesus in uns schaffen möchte. Die sagen, ja, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht wie du, Jesus, und werde es in dieser Welt auch nicht sein, aber ich brauche es und ich wünsche mir, dass du mich veränderst. Und das geht eng einher mit dem, ich traue über meine Schuld. Siehst du die blinden Flecken in deinem Leben? Siehst du die Fehler, die du tust? Und leidest du darunter und wünschst du dir, dass Gott dich verändert? Dann hungerst du nach Gerechtigkeit. Und Gott verspricht uns, er wird uns satt machen. Das heißt, wenn wir uns danach sehen, wird er dafür sorgen, durch die Kraft seines Heiligen Geistes, dass wir das mehr und mehr erleben, wie er uns verändert. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie sollen Barmherzigkeit erlangen, heißt es. Ich glaube, Barmherzigkeit ist die Fähigkeit, in jedem Menschen jemanden zu sehen, dem man die Gnade Jesu wirklich wünscht. Barmherzigkeit ist die Fähigkeit, in jedem Menschen jemanden zu sehen, dem man die Gnade Jesu wünscht. Jesus ist barmherzig. Jesus sieht in den Menschen Personen, denen er seine Gnade schenken möchte. Und da macht er keine Unterschiede. Es ist ja spannend, dass Jesus zu den Ausgestoßenen, zu den Zöllnern, zu den Ehebrechern, zu den Verstoßenen geht und ihnen begegnet und ihnen das Reich Gottes erklärt und sie lieb hat. Und es ist manchmal so, dass wir als Menschen das gar nicht so können. Wir sehen in dem Gegenüber nicht immer jemanden, dem wir die Gnade Jesu wünschen, sondern manchmal wünschen wir ihnen auch den Zorn Gottes. Dass Gott endlich mal die Gerechtigkeit übt, die bisher noch nicht widerfahren ist. Aber Jesus Christus kannte auch deine Schuld. Er sah auch deine Rebellion und trotzdem tat er alles für dich. Wenn wir uns wünschen, dass Gott anderen gegenüber seine zornige Gerechtigkeit übt, haben wir vielleicht vergessen, dass er sie an uns auch nicht verübt hat, sondern dass er uns auch Gnade geschenkt hat. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie sollen Barmherzigkeit erlangen. Dann heißt es, glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wie ist es mit deinem Herzen? Ist es rein? Ich glaube, ein reines Herz ist ein Herz, das Gott den Platz zuweist, der ihm gebührt. Und ich glaube, es gibt Regionen in unserem Herzen, die halten wir gerne vor Gott geschlossen. Das sind so die heimlichen Sünden, von denen wir innerlich irgendwie denken, die brauche ich noch, um glücklich zu sein. Und dann lebt man eigentlich mit Jesus und feiert ihn, aber es gibt dann immer wieder Momente in seinem Leben, wo man ihn ausklammert und sagt, okay, hier, da möchte ich noch für mich bleiben. Ich glaube, dass Jesus uns beibringen möchte, wirklich jeden Bereich unseres Lebens unter die Herrschaft Gottes zu stellen und zu sagen, du sollst in jedem Bereich meines Lebens König sein. Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wenn wir lernen, Gott den Platz einzuräumen, der ihm gebührt und wirklich zur Ehre Gottes zu leben, dann verspricht er uns, werden wir ihn schauen. Und das passiert ja schon jetzt. Ich finde es spannend, dass Anbetung, echte Anbetung oft ein Moment ist, wo Gott sich auch offenbart. Wo Menschen dann plötzlich erleben, hey, Gott spricht zu mir, Gott berührt mich, ich erlebe die Liebe Gottes. Gott möchte, dass wir ihn anbeten. Und das hat Verheißung. Also Umkehr ist nicht nur, ich erkenne meine Schuld, sondern wenn ich umgekehrt bin, dann muss auch mein Ziel sein, in der Umkehr zu leben. Und wenn wir dann an der Seite Jesu leben, dann bringt uns Jesus an einen noch weiteren Punkt, nämlich an den Punkt, dass Jesus uns gebrauchen und senden möchte. Das heißt dann, glückselig sind die Friedfertigen oder diejenigen, die Frieden schaffen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das Reich Gottes ist da, wo sich der Shalom Gottes zeigt und auswirkt. Und wir sollen zu Menschen werden, die den Shalom Gottes verbreiten. Jesus möchte, dass wir uns von ihm als Friedensboten senden lassen. Und das macht uns glücklich. Das Spannende am Reich Gottes ist, es wird in Zukunft im vollen Maße sichtbar werden, aber schon jetzt ist es da und soll sich ausbreiten. Und das Reich Gottes ist da, wo Gott die Herrschaft hat, und in dem Moment, wo du Jesus als Herrn anerkennst, bist du ein Teil des Reiches Gottes. Und wenn du in dieser Perspektive, in dieser Welt lebst, dann wirst du jemand sein, der Frieden, also den Shalom Gottes, verkündigt und sichtbar werden lässt. Menschen erleben den Frieden Gottes, wenn sie Jesus Christus kennenlernen. Und wenn es heißt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann heißt es auch, ich trachte danach, dass immer mehr Menschen um mich herum Jesus Christus als ihren persönlichen Retter kennenlernen. Und dazu will er dich gebrauchen. Ich glaube, Gott möchte uns eine Sehnsucht danach schenken, dass sich das Reich Gottes in dieser Welt ausbreitet und in dem immer mehr Menschen erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und ich glaube, jeder echte Christ kennt diese Sehnsucht. Ja, und gleichzeitig kennen wir dieses Gefühl des Unvermögens, dieses, okay, ich möchte, dass Menschen Jesus Christus kennen, aber bitte doch nicht durch mich. Wir haben noch die begabten Leute in der Gemeinde. Auf die kann man das ja schieben. Aber Jesus sagt dir, du bist ein Friedensbote, denn der Shalom Gottes ist längst in dir. Aber er möchte nicht nur in dir bleiben, sondern durch dich wirken. Und dann wird es schwierig. Zum Schluss, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Das ist eine sehr unbequeme Aussage. So sehr sich für die Sache Gottes einsetzen, dass man verfolgt wird. Das ist eine Frage, die wir uns stellen dürfen. Ist mir das Reich Gottes so wichtig und wertvoll, dass ich sogar bereit bin, dafür zu leiden, Schmach, Verfolgung, Ausgrenzung in Kauf zu nehmen? Auch das gehört zur Glücksformel Gottes. Wenn du das erlebst, dann wirst du Glück erlangen. Und es stimmt, wenn du alles auf eine Karte setzt und so überzeugt bist von der Sache Jesu, dass du dich einbringst, dann kann dich das glücklich und zufrieden machen. Ich bin überzeugt davon, dass ein Leben in der konsequenten Nachfolge das ist, was uns Glück finden lässt. Es beginnt so einfach mit der Buße, Umkehr. Und das ist etwas, das wir jeden Tag aufs Neue vollziehen dürfen, denn auch wenn wir schon an Jesu Christi Seite sind, schon gerettet sind, ist es doch so, dass wir immer wieder dazu neigen, uns anderen Dingen zuzuwenden auf Kosten unserer Beziehung zu Jesus. Und das einzuüben und immer wieder zu sagen, Jesus, ich will zurück zu dir. Ich leide an meiner fleischlichen Gesinnung, will zu dir gehören und brauche es, dass du mich veränderst. Ja, Jesus, und ich will dir auch dienen und es ernst nehmen, dass ich eine Aufgabe in dieser Welt habe. Dann führt uns das in echtes Glück. So sagt es uns Jesus. Das wünsche ich uns und ich bete noch mit uns. Wenn ihr mögt, dürft ihr dazu aufstehen. Herr, ich danke dir, dass du uns die Perspektive deines Reiches schenkst, dass du uns zusprichst, dass wir eines Tages bei dir sein werden und dein Reich erleben werden, dieses Reich des Friedens, wo es uns gut gehen wird, wo all der Schmerz, all das Unglück vorbei sein wird und wir dein Glück erleben werden. Ich danke dir, dass du uns nicht vertröstest auf einen Moment in der Zukunft, sondern dass wir schon jetzt dein Reich schmecken dürfen, damit unsere Sehnsucht nach diesem Moment, an dem du wiederkommst, immer größer wird. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns immer wieder diese Momente schenkst. Aber dass du vor allem in uns diese Hoffnung pflanzt auf diesen Moment, auf dieses Zukünftige, das auf uns wartet. Diese Hoffnung, die in uns ein Glück pflanzt, das auch erlebbar und spürbar ist, wenn wir in unglücklichen Momenten sind. Herr, ich danke dir, dass wir zu dir gehören dürfen, dass wir den Weg zu dir finden durften. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, so zu leben, wie es dir gefällt, dass wir in echter Umkehr leben, dass wir uns von dir verändern lassen und dass wir deinen Auftrag ernst nehmen, weil du möchtest, dass dein Reich sich schon jetzt ausbreitet, dass immer mehr Menschen in diesen Genuss deines Friedens kommen. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns segnest, Herr, mit deinem Heiligen Geist, der all das in uns wirkt, der uns zu dir zieht und uns überführt von unserer Schuld, der die Kraft in uns ist, die uns verändert und der uns auch die Kraft schenkt, deine Zeugen zu sein. In Jesu Namen. Amen.